Gibt es da so Momente in der letzten Woche, wenn du zurückblickst, wo du denkst, das war so ein Sonnenmoment des Lebens? Also ich hatte auf jeden Fall ein paar oben im Büro, ich war nicht in den Ferien, aber oben im Büro, und hat die Sonne trotzdem reingeschienen. Richtig schön von der Seite, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber immer nach dem Winter, wenn so die ersten Sonnenstrahlen, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal zugegeben, aber wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder so durchbrechen, dann lebt da was auf in mir, das tut richtig gut. Und wenn ich jetzt noch zurückdenke, dann fühle ich das gerade nochmal nach. War so ein richtiger Sonnenmoment des Lebens, richtig schön. Und ich habe auch ein paar von euch gefragt, die in die Skiferien gegangen sind. Könnt ihr mir ein Bild schicken? Und ich habe da ein paar Bilder bekommen. Oder auf Instagram habe ich so ein, zwei Bilder gesehen noch. Und da habe ich mich auch gerade mit gefreut, weil da war auch die Sonne irgendwie immer mal wieder zu sehen. Manchmal wunderschön, manchmal halt einfach nur so strahlend im Hintergrund, aber ist auch wunderschön. So. Was waren so die Sonnenmomente in deinen letzten zwei Wochen? Vielleicht war es jetzt nicht die Sonne wortwörtlich, vielleicht war es ein gutes Gespräch, ein tiefes Gespräch, einfach eine schöne Begegnung, mal so ein richtiger Drücker von Herzen, so eine Umarmung, die gut tut, vielleicht auch einfach Skifahren. Ja, genau, nee, ich mach's nicht nach, das ist ja nicht so gut. Also, genau, so Sonnentank-Momente des Lebens, die tun immer wieder gut, die sind schön. So in der letzten Woche, eben hatte ich noch ein paar von denen, ich hatte auch ein paar andere Momente, das waren vielleicht nicht die Sonnentank-Momente für die Pflanze zum Reifen, das wären eher so die anderen Momente, wo es dann wirklich ums Reifen ging. Und ich liebe es ja, wenn wir so eine Predigtserie haben am Sonntag, wo es einen Text gibt, wo allein schon der Text, wenn man den liest, ja, wo man nicht groß nachdenken muss und der Text einen schon mal direkt ins Leben spricht und herausfordert. So, und der 1. Korinther 13, das ist ja mal einer von den Texten, da muss man nicht groß lang studieren, da gibt es immer recht schnell mal so einen Realitätscheck, wenn man das in den ganz normalen Wahnsinn des Alltags mal mit hineinnimmt und mal überprüft, so, stimmt, die Liebe ist geduldig. Und eigentlich ist Liebe ja so das Erste, wonach ich doch streben soll, wenn ich ein Nachfolger von Jesus Christus bin. So, das ist ja eigentlich so das Wichtigste vom Leben. Und wenn ich mich für irgendwas einsetze, dann ist es nicht, dass ich bei der Arbeit irgendwie punkte, dass ich eine gute Leistung vollbringe und mein Chef mir sagt oder meine Chefin, gut gemacht, dass ich selber ein gutes Gefühl habe. Dann geht es nicht darum, dass ich in der Schule gute Leistung vollbringe. Eben, wir denken oft an Leistung, gell? Oder irgendwas anderes, sondern eigentlich ist das erste Ziel von mir, dass ich in der Liebe wachse. So. Und eben, wenn man das dann mal so mit in den Alltag nimmt, dann stoßt man recht schnell so auf ein paar Momente und merkt, ja, mit dem Entwicklungspotenzial ist es da doch noch recht weit her, oder da habe ich auf jeden Fall noch recht Entwicklungspotenzial nach oben. Und es sind ja meistens so Momente, wo man so ein bisschen aus der Komfortzone herauskommt, aber auch manchmal ganz alltägliche Situationen. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz in ein Erlebnis mit hineinnehmen von mir, von der letzten Woche, wo so ein Realitätscheck war für mich, wo ich gemerkt habe, da gibt es Luft nach oben. Also, für einen Deutschen natürlich nochmal ganz besonders. Ich fahre auf der Autobahn, schön konform, gell, meine 120, 123 vielleicht, ist alles noch in Ordnung. Alles gut, und dann sehe ich da vorne so einen Lastwagen und dahinter dümpelt so ein Auto. Also fährt so langsam hinterher. Und alle Autofahrer wissen es ja, gell, dann geht es manchmal so los und dann denkt man so, der fährt jetzt da hinterher. Jetzt pass mal auf, wenn ich nah ranfahre, dann fährt der bestimmt links raus, gell? Und so ging es bei mir los. Und da habe ich gemerkt, je näher ich kam, irgendwie spanne ich mich an und denke mir, jetzt passiert es gleich. Und dann passiert es tatsächlich. Und der schert einfach so vor mir raus, dass ich auf die Bremse drücken muss, sodass es eigentlich so ein bisschen unangenehm wird. So, meine Bremsen werden heißer und so äquivalent wird mein Inneres auch heißer, ja, weil ich merke, also
Weißt du, hättest du ja nicht schon 20 Minuten vorher vorher wegfahren können oder so, gell? Muss jetzt genau sein, wenn ich komme. Okay, also, das Auto fährt dran vorbei. Ich denke mir, okay, die Liebe ist geduldig, komm wieder runter. So, jetzt passiert's. Weit vorne ist nochmal ein Lastwagen. Ihr wisst's, gell? Der bleibt einfach links. Der fährt nicht wieder nach rechts, gell? Der bleibt einfach links. So. Und dann spüre ich wieder, wie es hochkommt, gell? Und die Liebe ist dann nicht mehr geduldig. Ja, genau. Dann kommen so Ideen von wegen, ich könnte dem doch jetzt mal zeigen, wie es geht. Ich fahre einfach rechts rüber und dann wieder links nach vorne. Ja, also es wäre sehr rücksichtslos gewesen. Ich erzähle jetzt nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Genau. Warum erzähle ich das? Weil ich es doch immer wieder spannend finde, eben so Bibeltexte mit in den Alltag zu nehmen und mal zu schauen, hey, was hat das jetzt konkret mit meinem normalen Wahnsinn des Alltags irgendwie zu tun? Und dann doch relativ viel. Also strebe ich jetzt danach, irgendwie mehr in der Liebe zu wachsen oder müssen da mal die Emotionen raus? Die Liebe ist geduldig, sie spielt sich nicht auf. Eben, es gibt da so verschiedene Momente, an die ich jetzt zurückdenke. Das war einer von denen in der letzten Woche, wo ich so gemerkt habe, da gibt es noch Entwicklungspotenzial nach oben. Also ganz, ganz lieb ausgedrückt. Weniger selbstzentriert, sondern mehr Raum eigentlich für die Liebe zu geben. Und wenn es dann aber gelingt, dann sind es auch wunderschöne Momente, oder? Wenn man irgendwie so merkt, jetzt spricht das Wort Gottes rein, ich merke, eigentlich würde ich mich so verhalten, aber es korrigiert mich. Und vielleicht braucht es ein bisschen Überwindung, aber wenn ich mich dann dazu überwunden habe, dann tun sich da Möglichkeiten auf und Begegnungen werden wieder gesünder, Beziehungen werden wieder gesünder, dass man einfach ins Staunen kommt. Wow, mal ganz praktisch ausgedrückt, es funktioniert, ja. Es tut gut, es löst Gutes aus. Also das sind dann so die Bandbreite. Hä? Auf der einen Seite Entwicklungspotenzial und auf der anderen Seite, wow, Gott ist ganz schön genial. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr dem Raum geben, hä? Der Liebe in meinem Leben zu wachsen. Okay, ja, das werden dann auch schon wieder Sonnenscheinmomente des Lebens, wenn ich so merke, Gott löst etwas Gutes in meinem Umfeld, in meinem Leben aus. Und Reich Gottes kann so ganz praktisch wachsen, auf ganz kleine Art und Weise, aber das steigert sich auf und wird immer größer. Ich mache wieder Geräusche da, die Geräusche, die Igel lachen schon wieder, ich merke es. Genau, ich liebe Geräusche. So, aber darum geht es jetzt nicht. Wenn man sich dem hingibt, dass die Liebe wächst, dass es nicht nur Entwicklungspotenzial bleibt, sondern eben Entwicklung, dann stehen wir am Ende nicht mit so einem Baum da, sondern mit so einem. Und das wollen wir ja letztlich, oder? Und der wird vielleicht auch noch vorher mal sehen. Genau. Genauso wie es entmutigt, keine Frucht zu sehen, ermutigt es auf der anderen Seite ja, wenn man sieht, da wächst was heran. Und ich glaube, dass auch der Vers, um den wir uns heute so drehen, den die Marlin schon mit uns geteilt hat, ein Vers ist, der jeden von uns herausfordern möchte, ganz praktisch auch im Alltag. Dann schließe ich mal so die erste Gedanke ab. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr den, aber auch den ganzen 1. Korinther 13 mit in den Alltag nehmt und mal schaut, hey, wie verhebt das eigentlich so? Und wo stehe ich da irgendwie? Und dann dem Entwicklungspotenzial mehr Raum geben und dann gehen wir immer weiter nach links zu dem Baum der Liebe hierhin. Okay, worum geht's? Marlin hat schon vorher vorgelesen. Jetzt schalte ich es mir hier mal ein. Um diesen Vers, 1. Korinther 13, Vers 6, sie, ich habe es hier mal in Klammern eingefügt, die Liebe, um die geht's ja, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. So, wenn wir das so hören eben, dann stimmen wir dem vermutlich im ersten Moment recht schnell zu, oder? Wer freut sich schon an Ungerechtigkeit, wenn das passiert? Besonders, wenn es einem selber passiert, ne? Wenn der da auf einmal nach links ausschert, obwohl er eigentlich nicht sollte. Oder füg jetzt dein Beispiel ein. Wenn einem selber Unrecht passiert, dann mag man es gar nicht. Aber so grundsätzlich stimmen wir auch der Idee zu, Ungerechtigkeit, nicht gut, wollen wir nicht. Wahrheit, ja, ist etwas Gutes. Da sind wir uns bestimmt einig. Aber die Frage ist ja, wer legt eigentlich fest, was Unrecht ist und was nicht? Oder? Also wenn ich sage, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit, dann können über das Ungerechtigkeit können da ganz verschiedene Vorstellungen im Raum stehen. Was ist denn jetzt eigentlich letztlich ungerecht? Ich fühle mich ungerecht behandelt, der andere sich auch. Ja, und wer hat jetzt recht? Keiner von uns? Oder irgendwie doch jeder? Wie ist es denn? Wer legt es denn fest? Irgendwie stecken wir in unserem Kopf oft drin, dass wir selber wissen, was gut und was recht ist und was eben nicht. Wer legt sie denn fest? Die Wahrheit oder das, was recht ist. Wenn es jeder selbst festlegt, dann sind wir in der Anarchie. Ja, passt für dich nicht, für mich passt's, okay? Ich hau dir jetzt gleich mal eine runter, einfach nur als Beispiel. Funktioniert nicht, geht nicht auf. Hä? Legt es die Mehrheit in einem Land fest? Und was, wenn die Mehrheit dafür ist, dass ein Teil der Bevölkerung erste Klasse Mensch ist und der andere Teil zweiter Klasse Mensch? Ist das dann recht? Funktioniert auch nicht. Wenn die Souveränität eines Staats festlegt, was recht ist und was nicht, ist es dann in Ordnung, dass in diktatorischen Ländern Leute, die Regimegegner sind, einfach, obwohl sie kein Gewaltverbrechen oder derartiges begangen haben, ins Lager geschickt werden und dann die ganze Familie mit dazu? Ist das recht? Auch nicht unbedingt. Ist es recht, dass Bonhoeffer sich an der Planung des Attentats auf Hitler beteiligt hat? Okay, jetzt sind wir mittendrin. Okay, warum das Ganze? Gibt es richtig oder falsch? Gibt es das nicht nur ort- und zeitgebunden und nicht nur daran, was du oder was ich denken, sondern generell? Und irgendwo möchte man wahrscheinlich schon ganz schnell sagen, ja, eben, ist Missbrauch jeglicher Art falsch? Ja, aber warum eigentlich? Ist es falsch, wenn sich Menschen gegenseitig erniedrigen? Ja, aber warum eigentlich? Es ist nicht falsch, weil man irgendwie so ein mieses Gefühl in der Bauchgegend hat, wenn man schon allein das Wort Missbrauch hört. Es ist nicht falsch, weil es eine Gruppe der Gesellschaft sagt. Der Grund, weshalb wir sagen können, dass etwas falsch ist oder ungerecht oder eben wahr und richtig und gerecht ist, jetzt sind wir mitten in der Ethik, ist, dass es eine Macht über uns gibt, ein Ultimativ, das sagt, das ist recht und das nicht. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn wir im Johannesevangelium lesen und da der Autor von dem Logos spricht, von dem Wort, dann redet er eigentlich von diesem Ultimativ. Dieses Ultimativ, das festlegt, was gut und was falsch ist. Er sagt, dass alles durch dieses Ultimativ gemacht ist und dass es sich selbst gezeigt und verständlich gemacht hat in einem Menschen, in Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14. Und da gibt es zwei Verse. Aber da gibt es einen Vers, den habe ich hier in zwei Übersetzungen mal mitgebracht. Ihr seht es da. Und da steht nach Luther, und das Wort ward Fleisch, also er wurde ein Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da sehen wir, was wahr, was gut, was gerecht ist. Und andersrum natürlich auch, was nicht gut und was nicht gerecht ist. Und eine andere Übersetzung, die gute Nachricht, übersetzt hier noch, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn Gottes ganze Güte und Treue sind uns in ihm begegnet. Also in Jesus sehen wir, was ist denn gerecht und was ist Wahrheit. Da können wir dann dran messen, was ist es denn, unabhängig von dem, was ich selber denke, was ungerecht ist und was wahr, sondern abhängig von einem, der alles gemacht hat, schon immer ist. Okay, es ist gerade sehr theoretisch, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und dann müssen wir uns wieder die Frage stellen, habe ich denn Freude an der Wahrheit, nicht die in mir ist oder wo ich denke, dass es wahr ist, sondern die Wahrheit, die dieser eine vertritt? dieser Jesus Christus. Darum geht's letztlich. Habe ich Freude daran? Und ich möchte an zwei Punkten veranschaulichen, was das bedeutet und uns an zwei Punkten heute Morgen herausfordern. Und der erste ist, um die Wahrheit ringen, habe ich es mal genannt, oder den Weg des Vertrauens gehen. Und es führt uns zu der Frage, die beschäftigt mich immer wieder, ich benenne es immer wieder in der letzten Zeit, was glaube ich eigentlich wirklich? Nicht nur, wenn ich in meiner Komfortzone bin, sondern auch so in den Extremmomenten des Lebens, da zeigt sich ja dann letztlich, was ich eigentlich wirklich glaube. Welche Überzeugungen stecken tief im Herzen oder in meiner Seele drin? Und diese Überzeugungen, die kann ich vielleicht in einer guten Zeit überbrücken und dagegen handeln, aber wenn es dann zur Extremsituation kommt, dann entscheidet sich, was trägt mich und was nicht. Ist mein Haus auf Sand gebaut oder auf Fels? Was ist Wahrheit? Welche Überzeugung steckt tief in deinem Herzen? Was ist denn die Wahrheit? Wir haben es vorher schon gehört, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Das lesen wir auch in Johannes 14, Vers 6. Und dann ist die Frage einfach für jeden von uns, inwiefern kann ich dem denn vertrauen, so wirklich, tief im Innern, in meiner Seele. Bin ich davon überzeugt? Da können wir uns auch schnell was vormachen. Im Sturm wird es dann spätestens geprüft. Wie kann ich dem auf die Spur kommen, dass es nicht erst zum Sturm kommen muss, sondern dass ich schon früher nicht nur gepflanzt bin, sondern wachsen kann und reifen kann, dass die Wurzeln von diesem Glauben immer tiefer in meinem Herzen, in meiner Seele sich verankern. Wie kann es dazu kommen? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist Wahrheit. Erstmal vor sich selbst. Und ich will das an einer Geschichte verdeutlichen, einer echten Geschichte, ist nicht erfunden, nicht fiktiv. Der Sohn eines Pastors begleitet seine Eltern ins Krankenhaus, ist schon einige Zeit her. Seine Großmutter liegt im Sterben und die Familie will einfach in den letzten Stunden bei der Großmutter mit dabei sein. Die Großmutter glaubt an Gott, es gibt ihr Kraft und Zuversicht einfach auf diesem letzten Weg. Ja, und sie merkt eben, sie glaubt an das, sie weiß das und sie fühlt sich davon getragen. Ist wunderschön, das auch für die Familie zu erleben. Dann stirbt die Großmutter. Nachdem sie ihren letzten Atemzug getan hat, hört der Sohn seinen Vater sagen, wohlgemerkt der Pastor ist, wenn das alles stimmt, was wir glauben, dann darf sie jetzt Gott sehen. Und als ich das gehört habe, ist mir das irgendwie eingefahren. Der Mann selbst, dieser Sohn von dem Pastor, sagt, es ist ein Satz, der ihn geprägt hat, weil der Vater zwei Sachen zugibt. Erstens, ich will an dem Glauben festhalten, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und zweitens, weil er zugibt, irgendwie habe ich doch noch so meine Fragezeichen. Ist vielleicht etwas unangenehm, das so zu hören. Aber es ist etwas, was wahrhaftig war, das einfach drin war, diese Überzeugung. Ich möchte es gerne sehen, ich möchte glauben, ich will an dem festhalten. Auch wenn ich meine Fragezeichen vielleicht manchmal habe. Ich möchte, dass es tiefer wächst, aber ich verleugne nicht die Fragezeichen, die in mir stehen. Damit, wenn etwas wächst, damit es auch tiefer wachsen kann. So, der Sohn sagt selbst heute, dass es ihm den Boden dafür bereitet hat, dass er sich im Glauben nicht irgendwie verbiegen muss, sondern dass er ehrlich fragen kann, vertraue ich denn diesem Jesus? Dass er den Zweifeln, die vielleicht in ihm stecken, auf die Spur gehen kann, statt dass er sie einfach verleugnet. Dass er die Fragen, die in ihm sind, nachgehen kann. Zweifel und Fragen werden im Glauben und in der Gemeinde gar nicht unbedingt absichtlich, aber werden ganz schnell zum Tabuthema. Warum? Warum eigentlich? Weil Jesus die Wahrheit ist? Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann muss er sich vor Fragen nicht verstecken. Dann muss er sich vor Zweifel auch nicht verstecken, weil er ist die Wahrheit. Es ist bestimmt auch etwas Biografisches, was ich hier jetzt weitergebe und offenbare, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir den Fragen, die in uns stecken, vertraue ich diesem Jesus wirklich und wo sind irgendwo die Fragen, die in mir doch noch drin sind, wenn wir denen Raum geben, damit wir ihnen nachgehen können. Weil wenn wir das nicht tun, dann bleiben die hier drin und der Boden, auf dem unser Glauben steht, der wird immer brösliger. Und irgendwann zerfällt es. Aber wenn wir die Möglichkeit geben, auf den Grund zu gehen, dann können wir am Boden arbeiten und dann wächst da was Neues heran, was stabil ist, was vielleicht nicht ganz schnell nach oben schießt, aber es fällt dann auch nicht mehr in sich zusammen. Es braucht Mut, sich die Fragen zu stellen, aber letztlich führen die Fragen uns an den Punkt, an welche Wahrheit glaube ich eigentlich, an welcher Wahrheit habe ich denn Freude? Habe ich Freude an meiner Wahrheit oder habe ich Freude an der Wahrheit? Ja, wie ist es bei dir? Es kann sich anfühlen wie die größte Niederlage, wenn man irgendwie dem mal Raum gibt, zu merken, ich habe doch noch so manche Fragen. Wenn man erkennt, dass der eigene Glaube eigentlich auf dünnem Holz gebaut ist und nicht auf so einem steinigen Grund. Aber es ist ein genialer Moment, um auf das zu schauen, was gepflanzt ist, damit es auch wachsen und letztlich reifen kann. Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, über den ich mit euch reden möchte heute Morgen, ist in der Wahrheit leben, so habe ich es mal genannt. Und so wie ich das wahrnehme, ist das auch ein Thema, das wir gerade als Gemeinde beschäftigen. Wir hatten ja im letzten Jahr das große Thema Gemeinschaft und einer von diesen zentralen Werten der Gemeinschaft war es echt sein, echt sie. Etwas, das ganz zentral irgendwo dazugehört, dass man authentisch Gemeinschaft lebt und nicht einfach nur so oberflächlich. Nicht so ein, ja, wie geht's, ja gut, merci, sondern dass es tiefer geht. In einem Buch, das ich gerade lese, taucht der Begriff Integrität dazu auf. Und ich bin ein bisschen hellhörig geworden, weil es ein Begriff ist, den man nicht so oft hört. Oft wird ja Authentizität in den Raum geschmissen. Bleiben wir mal beim Begriff Integrität. Was meint es eigentlich? Ich habe da eine Definition mitgebracht. Ein Mensch, der integer leben will, hat sich dazu entschieden, dass er seine eigenen Maßstäbe, Wertvorstellungen und Überzeugungen auch so lebt. Auch wenn es etwas kostet. Ein integres Leben ist also von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gekennzeichnet. Er tut nicht so, als ob. Er spielt keine Rolle. Wasser predigen und Wein trinken, das geht nicht bei einer integeren Person. Integrität kann viel kosten. Das sehen wir hier so drin. Und das sehen wir auch, wenn wir das Leben von Jesus angucken, dass es so ist. Wenn ich zu dem, was ich verspreche, stehe, dann kann mich das viel kosten. Das sehen wir da. Jesus, Gott will, dass wir ein integeres Leben führen. Dass wir nicht so tun müssen, als ob. Sondern dass wir Freude an der Wahrheit haben, dass du und ich integer leben. Dass alle Falschheit rauskommt. Ein paar Beispiele dafür oder zwei Beispiele dafür aus dem Neuen Testament, Matthäus 5. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Oder 1. Korinther 9. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wie schnell passiert's? Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Irgendwie, ich weiß nicht warum, viele von euch sind in der Gemeinde aufgewachsen und ich habe es von einigen schon auch gehört, ich habe es selber auch so erfahren und ich will da überhaupt niemandem eine Schuld zuschieben, wirklich gar nicht. Aber irgendwie gehört es zur Normalität fast schon einer Gemeinde dazu, dass die in einer Gemeinde aufwachsen, früher oder später damit konfrontiert sind, dass sie erleben, dass sich die Eltern, dass man selbst sich irgendwo verstellt. Am Sonntagmorgen, dass zu Hause eigentlich der größte Streit ist, aber am Sonntagmorgen ist dann wieder alles tipptopp für 2-3 Stunden. Und dann geht man wieder in den Alltag, in die Familie hinein. Wenn zu Hause der größte Stress ist und der Gemeinde alles tipptopp, dann fängt im Inneren an, was zu brodeln. Weil es passt nicht zusammen. Es ist nur ein Beispiel. Es gibt bestimmt viele weitere Beispiele. Wenn man hier so tut, als ob, und hier ist es nicht so, dann beginnt da irgendwas zu brodeln. Das ist auf jeden Fall mal das Gewissen. Wenn wir mit Gott leben, dann bin ich der Überzeugung, brodelt da auch der Heilige Geist und sorgt dafür, dass wir merken, da passt was nicht zusammen. Denn das ist nicht gut. Das ist nicht das, was Gott will. Wenn da etwas ist im Herzen, das nicht zu der Wahrheit passt, die ich nach außen lebe, dann kommt es zum Sturm. Und früher oder später dringt das dann irgendwann an die Oberfläche. Wie würde es denn aussehen, wenn es anders wäre? Ich habe vorher über Fragen, über Zweifel gesprochen, dass man offen darüber sprechen kann, miteinander, dass man sich da nicht verstellen muss. Ein weiteres Thema wäre bestimmt, offen darüber sprechen zu können, wo stecke ich in Sucht, über andere Tabuthemen zu sprechen. Was machen wir denn mit dem Versagen? Was machen wir denn mit den Themen, die uns so ganz tief in beschäftigen? In der Regel passiert oft irgendwie immer mal wieder das, dass man die unter den Teppich kehrt oder die schön im Keller des eigenen Lebenshauses so versteckt, da hinten vielleicht um die Ecke, dass man es nicht so sieht. Neulich stieß ich in einer Predigt, die ich anhörte, auf den folgenden Gedanken, und die gebe ich jetzt einfach eins zu eins weiter, weil ich es so gut fand. Bei Jesus geht es darum, dass Verborgenes, das Schlechtes aufgedeckt wird und Gutes im Geheimen passiert. Warum dreht sich das bei uns im Leben oft gerade anders herum? Bei Jesus geht es darum, dass Verborgenes, Schlechtes aufgedeckt wird und Gutes im Verborgenen passiert. Warum leben wir es andersrum? Warum leben wir es vielleicht auch in der Gemeinde manchmal andersrum? Dass man irgendwie gerne das Gute nach außen kehrt und das, was nicht so gut läuft, im Verborgenen des Herzens behält. Jesus will eigentlich eine offene Fehlerkultur. Er will, dass Verborgenes ans Licht kommt, dass wir ehrlich miteinander sind. Und es ist die Frage, womit startet das überhaupt? Dass wir die Freiheit dazu finden. Ich bin da auf ein Zitat gestoßen, das ich auch ganz stark finde, ist von Timothy Keller. Es war ein sehr prägender Pastor in den USA. Und er hat dazu Folgendes gesagt: Ich bin schlimmer, als es mir meine ärgsten Feinde nachsagen. So ein Eingeständnis, hätte man bei ihm nicht gedacht. Darf ich sagen? Ich habe Amelie im Vorfeld gefragt, was glaubst du, wer hat das gesagt? Sie hat irgendwelche Leute aus der Geschichte aufgezählt, die jetzt nicht so die positivsten Erscheinungen waren. Wird man vielleicht hier eben denken, das ist das Erste, woran man denkt. Es ist ein Pastor, deshalb nicht ein besserer Mensch, aber vielleicht ein Mensch wie du und ich, so mehr oder weniger. Er sagt zu sich selbst, er hat erkannt, ich bin schlimmer, als es mir meine ärgsten Feinde nachsagen. Wie kommst du zu dem Eingeständnis? Bestimmt zum Teil, weil er selber merkt in seinem Leben, hoppla, wenn ich das Wort Gottes anschaue und dann mein Leben, dann kommt es zu Differenzen. Das passt nicht so ganz zusammen, so wie das, was ich eingangs erzählt habe. Das ganz einfache Beispiel mit dem Auto. Gibt ja noch viel, viel tragischere Sachen. Bestimmt das, so die Selbstbeobachtung. Die andere Beobachtung, die ihn dazu bringt, das zu sagen, ist, dass er sagt, Gott ist auch wegen dem, was ich bin und was ich tue, am Kreuz gestorben. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum hat es das Kreuz gebraucht? konnte Gott nicht einfach so vergeben. Und so ein Gedanke, den er auch prägt und der mich doch irgendwie beschäftigt, ist, dass wir sehen, dass wir am Kreuz sehen, was Liebe, was Vergebung gekostet hat. Dass wir ein Stück weit sehen können, wie es eigentlich doch tief in unserem Innern um unser Herz beschert ist. Dass es manchmal vielleicht viel dunkler ist, als wir uns das eingestehen möchten. Dass vieles gar nicht so gut läuft, wie wir es manchmal uns einbilden. Am Kreuz zu sterben ist keine Kleinigkeit. Das muss ich euch nicht sagen, das ist grausam. Und die Vorstellung, dass Gott am Kreuz sterben musste wegen dem, was in mir ganz falsch läuft, dann gibt es nochmal eine ganz andere Art von Realitätscheck, wie es eigentlich so aussieht. Und wenn ich mir dann einrede, ja eigentlich ist es ja nicht so schlimm, ich habe hier und da meine Probleme und eigentlich bin ich ja doch ganz gut. Oder wenn ich das anderen sage, dann redet das Kreuz eben nochmal eine ganz andere Sprache. Können wir uns, oder kannst du dir eingestehen, dass du eigentlich schlimmer bist, als es dir deine ärgsten Feinde nachsagen? Das ist der herausfordernde Teil der Nachricht und der Wahrheit. Kannst du es dir eingestehen? Jetzt kommt der befreiende Teil. Du bist nicht der Einzige. Da sitzen noch ganz viele andere im Raum, denen es eigentlich genau gleich geht. Eigentlich haben wir keinen Grund, irgendwas verstecken zu müssen, weil wenn wir anders glauben hier, dann glauben wir eigentlich auch, dass wir Vergebung unbedingt nötig haben, dass eben nicht vieles nicht so gut läuft, wie wir es gerne nach außen zeigen. Und dann haben wir eigentlich auch nicht die Notwendigkeit, irgendwie etwas nach außen zu kehren, was vielleicht gar nicht so ist. Es schafft Raum für Ehrlichkeit, zu erkennen, ich bin schlimmer, als meine ärgsten Feinde es mir nachsagen und ich bin damit nicht alleine. Da sind andere hier, die haben es auch erkannt. Und es schafft Raum für mich, dass ich ehrlich und offen über das sprechen kann, was mich eigentlich gerade beschäftigt, was mich angeht. Also warum tun wir dann so, als ob es uns nicht betreffen würde? Warum tun wir manchmal so, als ob, obwohl es nicht so ist? Was hält dich zurück, in Ehrlichkeit zu leben? Welche Angst? Welche Erlebnisse? Welche Prägung? Und ich sag euch, als ich das hier aufgeschrieben habe und mir die Gedanken kamen, hat es in mir auch gearbeitet. Ich predige euch jetzt nicht an, ich predige auch zu mir selbst. Vielleicht ist es irgendwie so selbstverständlich, dass in der Gemeinde alle heilig sind, dass wir fast schon geschockt sind, wenn irgendjemand mal eingesteht, hier und da habe ich Sünde oder Schuld in meinem Leben. Warum sind wir davon geschockt? Warum überrascht uns das? Ich bin schlimmer, als es mir meine ärgsten Feinde nachsagen. Warum haben wir manchmal irgendwie das Gefühl, wir atmen fast auf, wenn jemand anders mal eingesteht, hier habe ich meine Probleme, weil endlich mal wieder jemand sagt, was ihn eigentlich so angeht. Weil man vielleicht selbst merkt, oh, ich bin ja doch nicht der Einzige hier. Es geht dann auch nicht darum, dass wir dann da stehen bleiben und so unsere Schuld rechtfertigen. Ja, so bin ich halt. Wir sind halt irgendwie alle arme Sünder, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, eine Rechtfertigung für so einen Lebensstil zu finden. Es geht darum, dass wir zur Gemeinschaft werden, wo wir zu unserer Schuld stehen können und trotzdem erleben, wie wir angenommen sind und die Scham über das, was schiefläuft in meinem Leben, vielleicht auch Scham über den Zweifel, über Unglaube, die Kraft verliert. Und dann passiert, was Jesus sagt und die Wahrheit fängt an, euch frei zu machen. Oder sie macht euch frei, aber da fängt sie eigentlich an, uns frei zu machen. Und umgekehrt wird Kraft freigesetzt. Kraft, dass sich wirklich etwas verändert, dass sich was erneuert und dass wir Mut dazu haben. Dass wir links und rechts Leute haben, die uns ermutigen, Schritte zu gehen. Die vielleicht auch mal nachfragen, hey, wo bist du jetzt gerade in dem Prozess dran? Und so haben wir die Grundlage dafür, dass wir frei werden von zerstörerischen Mustern, Süchten, gestörten Beziehungen und Sünde im Allgemeinen, in der Wahrheit leben. Und all das beginnt, wenn wir die Wahrheit lernen zu lieben, statt sie zuzudecken. Ich bin schlimmer, als es mir meine ärgsten Feinde nachsagen. Was braucht es, damit du den Schritt zu dieser Wahrheit gehst? Auch heute Morgen vielleicht gerade schon. So, ich habe nur den ersten Teil der Wahrheit gesagt. Jetzt kommt noch der zweite Teil der Wahrheit. Der gehört absolut mit dazu. Der ist genauso wichtig. Ich bin geliebter, als es mir meine besten Freunde wünschen. Und woher weiß ich das? Vielleicht, weil ich es von anderen Menschen um mich herum erfahre. Aber ich wende mich jetzt wieder darüber, ich weiß es deshalb. Das Kreuz deckt nicht nur auf, wie verkehrt du bist oder wie verkehrt ich bin. Es deckt auch eine ganz andere Wahrheit auf, dass es eben diesen einen Gott gibt, dieses Ultimativ, das sagt, was recht ist und was unrecht ist. Und rat mal, was der zu dir sagt. Einiges in deinem Leben läuft völlig falsch. So konsequent falsch, dass du es vermutlich selbst nicht mal erkennst, wie falsch das eigentlich gerade läuft. Aber ich komme nicht in diese Welt, um dich zu richten, sondern um dich von deinen zerstörerischen Mustern, von deinen Süchten frei zu machen, dass deine Beziehungen geheilt werden, dich frei zu machen. Das ist ein harter Weg, da braucht es manchmal recht Arbeit. Aber ich ziehe es durch bis zum Ende. Ich bereite den Grund, vertraust du mir. Es ist schmerzhaft für dich, mit manchem ans Licht zu kommen, aber wenn du damit ans Licht kommst, dann findest du bei mir Vergebung, Annahme und ich unterstütze dich mit meinem Heiligen Geist dabei, dass du dich tief von innen heraus verändern kannst. Dass der Status quo nicht für alle Ewigkeit bleibt, sondern dass wir daran arbeiten, dass da was Schönes entsteht. Eine kleine Pflanze und irgendwann ein Baum, an dem ganz viel Liebe hängt. Und das ist die Frage, die Gott uns heute stellt, dir und mir heute. Und wenn du sie mit Ja beantworten willst, willst du dich darauf einlassen, auf diese Wahrheit, die dich frei machen will. Und wenn du sie auch beantwortest mit einem Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann bist du herzlich eingeladen, das jetzt dann auch gerade zu bestätigen, indem du am Abendmahl teilnimmst. Das wollen wir jetzt gemeinsam feiern.